ehrlich, das ist doch nicht mein Problem. Ihre Zeit ist ihnen heilig, doch die Wartezeit extrem. Sie müssen auch noch dafür blechen, für die lange Wartezeit. Sie wollen doch nur mit jemand sprechen, aber keiner ist für sie bereit. Ich bin die Warteschleife und ich bin endlos lang. Ich bin die Warteschleife und sie sind scheiße dran. Telefonieren Sie mobil, ach, das kostet wirklich viel. Und jetzt hängen Sie hier fest, ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben Sie sicher schon eine Krise, immerhin bin ich nicht für Elise. Diese Melodie ist nur für Sie, Sie armes Schwein. Please hold the line.
I would. If I could stand up and take the blame, I would. If I could take all the shame to the grave, I would. If I could change, I would. Take back the pain, I would. Retrace every wrong move that I made, I would. If I could stand up and take the blame, I would. I would take all my shame to the grave.
It's easier to run.
Trace every wrong move that I made, I would. If I could stand up and take the blame, I would. If I could take all the shame to the grave, I would. If I could change, I would. Take back the pain, I would. Retrace every wrong move that I made, I would. If I could stand up and take the blame, I would. I would take all my shame to the grave.
Just washing it aside.
Jo, moin moin, hier ist wieder das Chaos Radio in Darmstadt. Ja, unsere Jubiläumssendung, ein Jahr sind wir jetzt auf Sendung. Und wen habe ich denn hier im Studio?
Ja, den Dreamhand.
Und den TCP Dump.
Ja, schön. Ich denke mal, wir spielen noch mal ein bisschen Musik und ja, dann sehen wir mal weiter.
A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got.
I can't face the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage. Don't turn your back on me. I won't be ignored.
I am a little bit insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got.
I can't. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. No, hear me out now. You're gonna listen to me like it or not. Right now, hear me out now. You're gonna listen to me.
geht weiter.
Jo, moin moin, hier sind wir wieder auf dem Chaos Radio Darmstadt. Ja, Dreamer, TCP-Dump, was haben wir denn heute für ein Thema?
Jo, IPv6 haben wir heute als Thema.
Ja, das ist doch schön. Und was ist IPv6 genau?
IPv6 ist auch bekannt als IP Next Generation, heißt deswegen wohl V6, weil die Protokollnummer 5 schon vergeben war. Hat halt ein bisschen mehr Möglichkeiten wie IPv4.
Ja. Für was war die Protokollnummer 5 vergeben?
Für was, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er vergeben ist, aber für was weiß ich nicht.
Naja, gut, vielleicht finden wir das ja im Laufe der Sendung noch raus. Ja, ich würde sagen, wir spielen noch mal ein bisschen Musik, sammeln uns hier und...
Ja.
Genau.
Gute Idee.
So, jetzt muss ich das nur noch hier irgendwie in Gang kriegen. Ich habe mich doch gerade hier geplayt. Als Lärm werden solche Höreindrücke bezeichnet,
die uns belästigen und missfallen. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Als Lärm werden solche Höreindrücke bezeichnet, die uns belästigen und missfallen. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank.
Jo, moin moin, da sind wir wieder beim Chaos Radio Darmstadt. Etwas chaotisch heute. Ja, und ich gebe euch jetzt erstmal die Rufnummer durch. Das ist die 06151. 06151 87 0100 natürlich. Ja, da steht's doch auch. 06151 87 0100. Jo, und jetzt erzählen euch der DreamMind und der TCP-Dump etwas über IPv6.
Ja, was sind denn so die großen Unterschiede, warum man denn nun IPv6 überhaupt entwickelt hat oder, sagen wir mal so, benutzen sollte?
Benutzen sollte heutzutage schon auf jeden Fall so viele wie möglich, damit die Leute merken, es wird benutzt und dementsprechend mit mehr Elan drangehen, es weiterzuentwickeln. Weswegen man angefangen hat, es zu entwickeln. Die IPs, IPv4 wird knapp so langsam und die großen Firmen, die müssen schon natten ohne Ende, damit die wieder Luft haben. Auffallend tun zum Beispiel Firmen wie AT&T, dass sie ein Class-A-Netz so gut wie gar nicht benutzen. Und IPv6 kann jeder genug IP für sich selbst haben.
Ja, das stimmt wohl. Ja, das Problem ist vor allen Dingen, denke ich auch mal, dass gerade einige Firmen Class-A-Netze haben, die eigentlich nicht mehr so viel wie früher vermutet, die nutzen. Gerade zum Beispiel AT&T ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil die halt auch nicht mehr so ganz da so viel machen hat.
Ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe so etliche Ping-Scans gemacht. Okay, Ping-Scans sind nicht so ganz akkurat, wenn die Pings gedroppt werden, aber die Class-A-Netz von den alten Pionieren, die sind relativ düster. Also.
Ja, ich glaube, man sieht doch momentan bei der Telekom, also, weil ich habe schon ein paar Rechner gesehen, wo dann halt über irgendwelche komischen Domain-Server, die in Unis stehen, Telekom-Adressen als Reverse-Lookup aufgelöst werden. Und das zeigt halt auch schon, dass da sehr vieles sehr komisch läuft.
Ja, nicht nur das. Also zum Teil bei meinem Provider, der nun regional sehr begrenzt ist, sehe ich zum Teil, dass gar keine Lookup-Adressen mehr verfügbar sind, sondern nur ja, irgendwie scheint da was zu crashen, dass es nicht vernünftig gelookupt wird.
Also kein Reverse-Lookup mehr?
Nee.
Oh, hatte ich mal bei meinem Provider, aber da lag es daran, dass die einfach das nicht konfiguriert haben. Aber ich glaube, wir schweifen momentan ein bisschen ab. ja, also ich denke mal, ein Hauptvorteil ist wohl, wenn man so sieht, wie viel man an IPs bekommen kann, wenn man sich bei einem IPv6-Provider, bei so einem Tunnel-Broker gibt es da, anmeldet. Es sind ja schon mehr als an IPv4-Adressen gibt. Das ist, glaube ich, schon ein Grund.
Gut, da sollte man eigentlich unterscheiden, ein ISP, der Native IPv6 anbietet, mit 6-to-4 zum Beispiel, oder ein Tunnel-Broker, der einem halt einen Tunnel mit entsprechendem Prefix nach Hause leitet. Ja, das. Ich habe einen /64 zu Hause und es hängen nicht allzu viele Rechner drin, also 3-4 Stück werden es wohl sein. Es ist mehr, als man eigentlich als Privatperson braucht, aber es wird so schnell nicht knapp werden wie das IPv4.
Aber ich glaube, das sieht man auch schon, die Gründe, warum man auch als Privatperson IPv6 benutzen sollte. Wenn man zum Beispiel bei sich zu Hause ein paar Rechner stehen hat, was glaube ich viele haben mittlerweile, und möchte diese Rechner von außen irgendwie erreichen, wenn man zum Beispiel beim Freund ist, der dann auch IPv6 hat, kann man einfach nach Hause SSH'en und ist auf seinem Rechner hinter seinem Router, was ja mit IPv4 nur mit irgendwelchen kuriosen Port-Forwarding möglich wäre. Und da würde SSH meckern, weil er dann halt zwei verschiedene Keys für den gleichen Host findet.
Ja, nicht nur das, also viele haben halt auch dynamische IP-Zuweisung vom ISP.
Ja.
Und die IPs von dem Tunnel-Broker, die sind statisch. Sprich, ich kann zum Beispiel auch einen Pointer, in Raute CCC ist gerade mein Echelon 23, der hat einen Pointer auf Echelon, echelon.unihumbug.de auf seine IP, die ist statisch und ändert, ja, ich kann immer mit diesem Lookup ins IRC gehen, ins IRC gehen und ja, das ist zum Beispiel praktisch, wenn man seinen eigenen Nameserver hat zu Hause.
Ja, also das stimmt, das ist wohl... Kann man auch so schön seine Reverse-Lookups modifizieren, sodass sie irgendwie aussehen, obwohl das dann sehr leicht wieder zu DNS-Spamming führt, wie es manche Leute machen, dass sie dann halt so ellenlange DNS-Namen haben mit zig Zonen drin und so, das sollte man dann möglichst nicht machen, aber
ja,
trotzdem ist es nicht schlecht.
Ist zum Teil ganz witzig, wenn man Hostnamen sieht, arbeitet.by.bordellscout23.de. Naja, das kann man schon schöne Sachen mitmachen, aber zu viel darf auch nicht sein, stimmt.
Ja.
Jo, dann würde ich sagen, spielen wir noch mal ein bisschen Musik und dann geht's weiter, oder?
Ja, ich glaube, beim nächsten Mal können wir dann, oder nachher können wir dann noch mal ein bisschen was erzählen dazu, wie man denn so einen Tunnel bekommt und so ein paar Scherze.
Oh ja, das klingt doch gut.
Warum man kein Freenet 6 nehmen sollte.
Genau.
Ja, da habe ich noch eine Frage zu, was ist ein /64er-Netz vielleicht? Wie viele IP-Adressen bekommt man denn da?
Viele, viele.
Also, IPv6, wenn ja quasi ein, also wenn man alles sieht, wären es ja quasi einen 128 Bits und /64 heißt also, dass davon 64 Bits nur das Netz sind und der Rest ist der Host. Das heißt, man hat also 64 Bits möglich zur Verfügung, seine Rechner zu adressieren, was schon deutlich mehr ist wie bei IPv4. Weil bei IPv4 hat man, wie viel? 32?
32,
genau. Also sind es doppelt so viele.
Ja, ich habe mal versucht, die Zahl der möglichen IPs in einem, der IPs in einem /64 irgendwie in Worte zu fassen. Es hat in einem massiven Brain Damage geendet.
Ja.
Ja. Also ich kriege praktisch das Doppelte, was mit IPv4 weltweit verfügbar ist.
Für dein eigenes privates Netz, ja.
Ja, ich glaube, so viel verbraucht sogar noch nicht mal mein Ethernet. Jo, dann würde ich sagen, erstmal Musik ein bisschen.
Jo.
nichts mehr halt. Wo schafft man Menschen aus Reagenzen? Sorgt für Gerechtigkeit ohne Grenzen.
Jo, moin moin, hier sind wir wieder auf dem Chaos Radio Darmstadt und ja, IPv6 ist das Thema.
Genau, ich glaube, wir sollten jetzt noch ein bisschen was erzählen dazu, was es denn so für Tunnelbroker und für jeweilige Lösungen gibt, sich an diesen Tunnelbroker zu connecten hat. Ja.
Naja gut, also bekannt sind mir drei, bei denen ich mal versucht habe, mir was einzurichten. Erste war Freenet 6. Das hat so relativ einfach geklappt. Freenet 6, da bekommt man auch gleich schön ein Lookup. Allerdings ist das etwas lang. Wie war das? Username.tsps1.freenet6.net und so.
Ja, so in der Richtung. Ja.
Freenet 6 benutzt drei FFE-Adressen. Das sind Experimental. Die sind nicht so gern gesehen im IRCNET zum Beispiel.
Zum Beispiel, aber es gibt auch noch einige andere Dienste, wo die nicht so toll funktionieren und oftmals Probleme geben.
Naja, Freenet 6 ist auch, da es so einfach einzurichten ist, ja, gesperrt, weil viele Kiddies halt sich einen Freenet 6-Tunnel holen und dann meinen, sie wären sicher vor irgendwelchen DOS-Attacken, Scams oder sowas.
Ja, und ich denke mal, es wird auch oft benutzt, wenn irgendwelche Kiddies IRC flooden wollen und irgendwie so einen Channel overtapen wollen, dann kann man sich einfach quasi einen Freenet 6-Client installieren und dann hat man da genug IPs dafür.
Ja, irgendwie schon. Ich sehe das auch manchmal, wenn ich gekickt werde, was weiß ich, dann kommt halt ifconfig.eth0@ und dann eine neue IP dahinter. Schon habe ich dann halt eine neue IP.
Ja.
Ja.
Wobei, das fände ich schöner mit IP, ad und so weiter.
Ja, also ich habe das ausprobiert. Man kann eine zweite IPv6-IP adden zum Interface, ohne dass die anderen Verbindungen, die über die alte IP gehen, zusammenbrechen. Mhm. Ja gut, wenn man damit flatten möchte, okay, aber es gibt schönere Sachen.
Ich habe hier einen Anrufer. Den lege ich jetzt mal drauf. Der müsste eigentlich jetzt da sein. Hallo.
Schönen guten Tag.
Ja, hallo. Wen haben wir denn da?
Den Drummer aus Bückeburg.
Oh, scheiße.
Ja, Mann, ich muss dich doch mal quälen. Ich habe eigentlich gar keine Frage, ich wollte nur meinen Bruder grüßen. Ich muss zugeben, tut mir leid.
Oh je.
Oh scheiße. Ja, ich muss zurück.
Jo, okay. Sonst hast du keine weiteren Fragen?
Nö, eigentlich nicht.
Nichts zu IPv6?
Nö, ich weiß nicht mal, was das ist.
Das ist doch schon mal eine Frage.
Ja, genau, was ist IP6? Genau.
Ja, IPv6 hatten wir eben, glaube ich, mal kurz erläutert, aber ich weiß nicht, ob es so ganz rübergekommen ist.
Ja, Drummer, ich zeig's dir, wenn ich wieder zu Hause bin, du Hund.
Oder so. Nee, sonst will ich nicht weiter stören.
Jo, okay.
Jo, dann schönen Abend.
Jo, wünsche ich dir auch.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Ja. Ja, okay. Das war gerade mein 17-jähriger Bruder. Der mag vielleicht mal HTML programmiert haben, aber was Netzwerke angeht, macht er wohl nicht so viel. Und ich glaube, er ist besoffen.
Naja. Okay, wo waren wir stehen geblieben eben? Wir waren bei Tunneln. Genau.
FreeNet6 gibt es, glaube ich, nicht mehr viel drüber zu sagen. Der nächste, der gar nicht geklappt hat, das war der Tunnelbroker von NGNet.it, also italienischer.
Ja, habe ich mal die Webseite davon gesehen, aber noch nichts weiter gemacht bis jetzt.
Ja, ich habe es mehrere Male vergeblich versucht, hatte irgendwie dann meinen üblichen Brain Damage und bin dann nicht zum nächsten rüber. Ich kann also nicht sagen, was für IPs die benutzen, ob nun 2001er, 3FFE die üblich sind. Wo ich jetzt bin, das ist ipng.org.uk. Das ist relativ, ja, auch relativ einfach. Da bekommt man nur 2001 Adressen. Man bekommt halt einen Tunnel-Endpunkt zugewiesen. Da wird ein extra Tunnel-Interface eingerichtet auf dem Router oder was auch immer. Das bekommt halt den lokalen Tunnel-Endpunkt und ein /64-Prefix, dass man halt ins interne Netz die IPs vergeben kann.
Also quasi so ähnlich wie bei FreeNet6, von dem nur halt, dass es andere IPs sind. Ja. Also nur halt ist gut, ich denke mal, es gibt noch ein paar mehr Unterschiede.
Ja gut, was der FreeNet6-Client macht, da könnte man jetzt drüber reiten. Es ist jedenfalls nicht immer das Optimum.
Also ich habe mir schon mal den FreeNet6-Client angeschaut, weil er auf meinem Router eine HP-Kiste deutliche Probleme gemacht hat, weil irgendwie wollte er dauernd eine IP löschen bei jeder Connection und die IP ging nicht mehr zu löschen, weil da irgendwie einige Fehler in dem Skript waren. Also,
ja, das Problem hatte ich auch schon.
Ja, der Makrotunnel hat ja auch einen FreeNet6-Tunnel, ne?
Ja, ich habe das Skript dann entsprechend angepasst.
Ja, das habe ich auch gemacht, aber das Problem ist, dass es dann trotzdem teilweise Probleme gibt, weil es halt irgendwie noch genug andere Sachen an dem Skript sind, die nicht so toll sind.
Ja, das Problem ist, bei meiner Internetverbindung laufen nach etwa 2 Tagen die IPs über. Und damit stürzt unter Linux der gesamte IPv6-Stack ab.
Ja, so was Ähnliches hatte ich mal, aber ich lösche jetzt mittlerweile regelmäßig die IPs, indem ich einfach abends die Connection trenne und dann geht es. Aber ja, das ist eher so ein Workaround für den Buggy FreeNet6-Client.
Meine Connection trennt sich irgendwie stündlich, das ist auch ein bisschen...
Ja, das liegt, glaube ich, an deinem Provider oder sowas.
Ja, der ist... ich muss mir da mal was anderes suchen.
Ja, das ist bei IPNG.org UK vielleicht noch ein Nachteil. Alles läuft über einen einzigen Rechner. Das ist DangerMouse... .port4.org. Der macht Nameserver, Tunnel-Endpunkt.
Und
der wurde wohl mal gedost, mehrere Male. Und
da hatten sie auch auf ihrer Webseite, habe ich vor einer Weile was geschrieben, dass die halt auf der IPNG-Webseite, dass die wohl DOS-Probleme hatten.
Ja, also auch IPNG.org UK, das ist nichts weiter als ein Pointer auf DangerMouse.port4.org und so. Irgendwie ist das anscheinend ein Low-Budget-Unternehmen, aber es funktioniert recht gut. Ich habe Ping-Zeiten, die sind ungefähr die Hälfte wie bei FreeNet6. Also üblich war bei FreeNet6 so 400-500 Millisekunden. Bei IPNG.org UK sind es 150.
Das ist schon mal okay.
Das fand ich auch. Und darum, das ist einer der Gründe, weswegen ich IPNG.org UK.
Wobei gerade bei solchen Firmen oder Unternehmen ist auch die Frage, wie finanzieren die das Ganze? Also deswegen ist es, glaube ich, auch eher ein Low-Budget.
Ja, Die Einrichtung, Anmeldung und Einrichtung von solchen Tunnels sind kostenlos, also komplett. Man muss sich dann nur anmelden, bekommt seinen Usernamen, seine Daten und kann dann ja, seinen Client einrichten und munter drauf losmachen.
Wobei ich glaube, es gibt auch irgendwelche kostenpflichtigen Broker mittlerweile, aber ich habe, glaube ich, keinen irgendwie parat. Aber zumindest ist es so, dass wohl mittlerweile auch die Telekom für Standleitungen direkt IPv6 anbietet. Habe ich zumindest irgendwo gelesen gehabt.
Ja gut, warum so ein Provider nun ausdrücklich IPv6 jetzt mit anbietet?
Nein, ich meine jetzt native, nicht jetzt irgendwie als Tunnel oder so, sondern native halt.
Ja, das wird nichts weiter sein als ein in Anführungszeichen kommerzielles 624.
Ja, wahrscheinlich.
Dass man den Kunden dann eine 624-Adress-Umrechnung dann einrichtet und das groß als native IPv6 dann anpreist.
Da gab es jedenfalls, weiß ich das, vor einer Raumzeit so einen IPv6-Showcase von der Telekom irgendwo gab. Irgendwie auch Uni Münster, DFN hängt auch mit drin.
Das ist mir jetzt so leider nicht bekannt, aber ich denke mal...
Hatte ich nur gesehen, weil ich mal danach geschaut hatte, inwiefern denn der DFN was mit IPv6 macht und inwiefern die am Zirkspawn hängen. Aber
was ich neulich bemerkenswert fand, ist, ich habe ein externes POP3-Konto bei Freenet. Und ja, ich wollte es eigentlich mit Fetchmail abholen, bis ich dann merkte, oh, Fetchmail macht das über IPv6.
Ja, Freenet hat wohl IPv6-Adressen. Die haben auch ihren ftp-freenet.de, da wo auch ein Debian-Server drauf ist, ist auch via IPv6 erreichbar.
Ja, das ist erstaunlich. Ich habe dann auch mal kurz nmap angeworfen. ML3.10-Alpha-4 kann auch IPv6. Ja, da lief tatsächlich dann ein POP3 drauf und ein SSHD und ja, habe den dann einmal... eine Massive Respect E-Mail geschickt, dass ich das toll finde, dass sie es auch jetzt machen.
Das ist doch gut, da freuen die sich bestimmt drüber über solche Sachen.
Ja, sich, ja.
Oh, das ist cool. Ich denke mal, das ist wohl nicht so oft der Fall, dass sich irgendwelche Kunden oder irgendwelche Nutzer melden und schreiben, dass sie irgendwas toll finden. Also.
Sagen wir so, web.de hat das wohl ignoriert, zumindest hat's nicht haben die mal nicht geantwortet, aber das ist schon Jahre her. Ja. Aber das mit dem POP3-Server ist, denke ich mal, eine gute Überleitung zu den heutigen Daemons. Oder
ja, wollen wir die, das stimmt.
Wollen wir die Zuhörer jetzt mit
Musik ja, ich würde sagen, wir beschallen die Zuhörer und die Daemons machen wir dann am anderen Ende von der Musik.
Ah, jo. Cool. Mir nah und doch so fern.
Ich höre das gern.
So.
Jo.
Jo.
Da sind wir wieder am Ende von der Musik.
Genau.
Jo, und ein warmer Gruß geht an Münster, das Münster bei Bielefeld. Q, wenn du uns Six to Four erklären möchtest, kannst du bitte anrufen. Ich selbst nutze es nicht und habe dementsprechend null Peilung davon, wie du meinst, oder was war das? Habt ihr auch kompetente Gäste? Also Q, ruf uns bitte an und erklär es uns.
Alter, ist er ja schon.
Sie hören, hören Sie nichts?
Ja, jetzt haben wir hier einen Anrufer.
Ja, ja, geht das jetzt?
Ja.
Ja, der Q hier, ne? Moin. Ich soll anrufen.
Moin.
Moin. Nein, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Aber, also ich meine, dass natürlich das DFN am IPv6 hängt, das sollte man eigentlich wissen, wenn man das schon mal IRC gemacht hat und IRC IPv6 Uni Erlangen irgendwie naheliegend.
Ja, das stimmt, aber nicht das komplette DFN hängt dran und ich wollte mich eigentlich nur vergewissern, inwiefern denn das Hochschulrechenzentrum von der TU Darmstadt da irgendwas macht, weil nämlich die Ansprechperson, die ich da habe, die hat mir nichts diesbezüglich sagen können.
Aha. Ja, dazu kann ich natürlich auch nichts sagen. Nein, aber dann war das vielleicht falsch rübergekommen. Nee, und am Sixbone hängen sie natürlich auch mit Join. Ja. Das Stichwort Münster ist ja schon gefallen.
Join.unimünster.de ist das, glaube ich.
Ja, richtig. Das ist ja der große 3FFE-Block gewesen, wo jetzt auch heutzutage noch ganz viele dran hängen. Allerdings im Auslaufen. Das, wie gesagt, ja, auch hier in Münster. Ja, Six to Four wollte ich was zu erzählen, weil man bedeutete mir, dass ihr das wohl sonst nicht ranbringt oder so.
Also, ich glaube, wir momentan wissen es, glaube ich, nur so viel, dass es da einen Daemon gibt, so einen DNS-Server, der Requests, also sprich, umsetzen kann, sodass er automatisch wenn die Antwort eine IPv4-Adresse wäre, automatisch als Antwort eine IPv6-Adresse gibt und es dann so ein 6-to-4 möglich ist.
Das ist die Umrechnung. Nee, das ist jetzt nicht so ganz das, was
nee, das ist die Umrechnung von IPv4 in eine IPv6-Adresse. Ach so, mit 2002.
Ja. Was ich meine, war was anderes, okay.
Ah. Genau, das ist das. Mit 2002 dann die nächsten vier Bytes die IPv4-Adresse. Ja. Das Interessante an 6-to-4 war eigentlich, dass es eigentlich so gedacht sein sollte, dass es eine Multicast-Adresse gibt, die ich eintrage hier als meine Tunnel-Ziel-Adresse. Und und die Router im Internet sollten, also auch die IPv4-Router, sollten das automatisch zum nächstgelegenen Gateway ins IPv6 transportieren, sodass ich im Prinzip mir keine Sorgen zu machen musste, was denn jetzt mein passender Gateway ist oder was am nächsten dran ist und nicht so um die halbe Welt rumschicken, die Pakete. Mhm. Nur das klappt wohl nicht so ganz. Also die meisten tragen dann wohl doch irgendwie fest ihren Gateway ein.
Ja, habe ich auch meistens nur gesehen, dass halt irgendwie ein fester Gateway eingetragen ist.
Mhm. Allerdings auf dem umgekehrten Weg im IPv6-Netz, da funktioniert das wohl, weil die entsprechend die sind halt gut BGP-mäßig, es wird versucht, es so zu announcen, dass es den kürzesten Weg nimmt und den nächstgelegenen Gateway wieder ins IPv4, damit möglichst wenig über die doch meist noch relativ langsamen IPv6-Strecken, weil die sind ja meist noch getunnelt, dass das halt nicht so viel darüber läuft.
Ja, was ich eben meinte, war dann doch was anderes. Also was ich meinte, war eine Lösung, dass man zum Beispiel bei sich zu Hause im privaten Netz IPv6 only benutzt und dann trotz allem auf IPv4 zugreifen kann.
Ja, da gab's auch was, aber das ist.
Das wäre dann halt eine Lösung, dass man diesen Tod, ich glaube, es gibt nur diesen einen, den erst ich habe keinen anderen gesehen, benutzt und der setzt die Requests so um, dass als Antwort immer ein vierfach A-Record kommt und der wird dann mit NAT-PT auf dem Router umgesetzt auf IPv4-Adressen.
Ja, da gab es auch was. Ich meine, die Namen sind ja eh alle so generisch. Also das war dann, glaube ich, 4 in 6. Also 6 in 4 wäre ja der andere Tunnel. Aber 4 in 6, also sprich IPv4 in IPv6-Paketen, das wäre dann auch, würde auch vom Namen passen. Ich glaube, so hieß das auch.
Ich glaube, Encapsulation war das nicht, weil
nee, aber es
die ja nicht wirklich... Gerade.
Nee, das war schon, das war halt nur die Adressumsetzung. Es wurde halt die auch irgendwie die V4-Adresse mit reingesetzt. Ach, das war irgendwie ganz kompliziert.
Ja, ich glaube, ich habe da auf meinem Router und Proxy mal was beobachtet, dass Proxy-Connections an den Squid, dass da irgendwie ein vierfach F und sonst noch was vorgesetzt wurde, vor die IPv4-IP. Irgendwie klingelt's da. Ich habe in der letzten Zeit leider nicht die Zeit, mich näher mit IPv6 zu beschäftigen, da ich relativ busy bin mit Betreuung von EDV.
Tja, wer ist das nicht?
Ja, es ist ganz schlimm, ich darf jetzt Windows machen.
Oha, Beileid. Aber gut, das war im Prinzip das, was ich erzählen wollte, deswegen kann ich jetzt auch so langsam wieder auflegen. Ein kurzer Gruß geht noch in den Channel CCC, wo man mich angeblich wegen meiner gerade irgendwie seltsamen Stimme verhöhnepiepelt. Ich glaube, ich habe irgendwie einfach eine Erkältung. Naja, alles klar und viel Spaß dann noch mit der Sendung, ne?
Jo, viel Spaß. Jo,
ciao.
Ja.
Ja, komisch, dass die ganzen Leute, die angedroht haben, sie würden anrufen, wenn ich hier in der Show bin, noch gar nicht angerufen haben. Enno, Doc X, schlaft ihr schon?
Die sind bestimmt alle nur so feige.
Wollen alle nicht.
Jo.
Jo. Dann würde ich sagen, spielen wir noch mal ein bisschen Musik.
Ist eine Idee.
Das ist eine echte Idee.
Commodore 64, ist das richtig?
Ja, 64.
Wenn man das durch 2 teilt?
Das ist 32.
Und wenn man das umdreht?
Dann ist das...
23.
Was wir auch tun, nur kennen wir.
ist ganz total. Alles, was ich will, ist da. Monoton und minimal. Monoton und minimal. Meine Welt ist ganz neutral. Und die Lösung einfach klar. Monoton und minimal. Monoton und minimal. Meine Welt ist ganz total. Alles, was ich will, ist da. Monoton und minimal. Monoton und minimal. Meine Welt ist ganz neutral. Und die Lösung einfach klar. Monoton und minimal. Monoton und minimal. Meine Welt ist ganz total. Alles, was ich will, ist da. Monoton und minimal.
Jo, und hier sind wir wieder beim Chaos Radio Darmstadt. Ich denke mal, ich gebe nochmal kurz die Nummer durch. Das ist die 06151 87 00100. Ja, und ihr wollt jetzt noch was erzählen zu
den Applikationen und was es sonst noch so gibt, was denn IPv6 unterstützt.
Ja, das Hauptproblem auch bei Debian ist zum Beispiel, dass die Pakete werden zum Teil ohne IPv6-Unterstützung von der Sources List dann angeboten.
Ist die Sources List?
Okay, jetzt für alle Nicht-Debian-User. Bei Debian kann man Pakete, einfach per Namen auswählen und installieren. Die Sources List hält eine Liste von URLs parat, wo sogenannte Paketlisten stehen. Und wenn man ein Programm haben möchte, sucht man das mit einem bestimmten Befehl. Der Rechner geht die Paketliste durch der einzelnen URLs und sucht sich dann die URL aus, von der das Paket saugen kann. Naja, diese Pakete sind zum Teil ohne IPv6-Unterstützung. Du hattest, glaube ich, auch deine Probleme mit dem Bind, Makrotron, ne?
Ja, ich hatte da ein paar Probleme.
Ja. Ich glaube, es liegt aber generell daran, dass manche Programmierer einfach nicht per Default IPv6 anschalten, sondern eine Configure-Option anbieten, welches anschaltet.
Ja, der Bind 9 zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Bind 9 einfach so von den normalen URLs für die Pakete, der hat kein IPv6. Da muss man da wohl sich selbst einkompilieren. Aber dann hat er auch funktioniert bei mir. Und auch auf dem Port 953 gelauscht.
Also, soweit ich weiß, gibt es auch eine Liste, also speziell beziehungsweise einen Server, wo für Debian Pakete liegen, welche IPv6 angeschaltet haben, zum Beispiel X11 mit angeschaltetem IPv6-Support oder SSH mit IPv6-Support, was doch unter Umständen sehr praktisch sein kann. Und diese URL habe ich leider nicht parat, aber die findet man auf www.apt-get.org. Da findet man unter anderem auch noch einige andere URLs, welche sehr nützlich sein können.
Ja, und wenn man schon eine URL hier über den Ether schießt, ipv6.org, das ist eigentlich auch sehr informativ, gerade was die Basis angeht von IPv6, welche Applikationen es unterstützen, und ich glaube, Microsoft hat dort auch eine Seite zum Thema IPv6.
Ja, da können wir gleich die Überleitung machen, was es denn so generell an Betriebssystemen gibt, die das unterstützen. Ich denke mal, Linux ist ja außer Frage, dass es unterstützt. Wie sieht es denn bei den BSDs aus?
Ja, also FreeBSD und OpenBSD habe ich zu Hause, da funktioniert es astrein. Da braucht man einfach nur seine IPv6-IP dem Teil zu geben und schon lauschen die Daemons auch auf diesen IPs. NetBSD kann ich nicht sagen, ist nicht so mein Geschmack. Aber zum Beispiel Echelon 23 aus Raute CCC, da ist ein Bind 9 drauf, das ist ein OpenBSD 3.2. Und alle Services drauf laufen eigentlich.
Ja, dann können wir vielleicht nochmal schauen, was es denn so für Applikationen gibt. Das haben wir noch nicht erwähnt, die die das unterstützen oder die es so im Ansatz unterstützen.
Also die wichtigste ist natürlich der IRC, damit man schön über IPv6 kommt.
Oder XChat, der unterstützt das auch ziemlich gut.
Silk nicht zu vergessen.
Ja, der Silk-Client. Ja. Silk ist wunderbare Weiterentwicklung des IRCs mit einer 256-Bit AES-Verschlüsselung. Wird leider viel zu wenig genutzt vom CCC und Sympathisanten. Es ist also noch schön ruhig da. Ja, was unterstützt es noch? Also der E-Lynx. Lynx ist ein Konsolenbrowser wie der Lynx, hat allerdings auch einen Frame-Support.
Unterstützt es nicht nur der E-Lynx oder auch der Lynx 2.0?
Also ich habe den brandneuen E-Lynx. Mein Debian 3.0 Woody, der ist inzwischen so ein Unstable geworden.
Ja, in Debian ist, glaube ich, soweit ich weiß, nur der E-Lynx drin und der Lynx 0.9 irgendwas. Mhm. Aber der Lynx 2, welcher auch X11-Support hat, was dann sehr seltsam ausschaut unter Umständen, weil das so ähnlich wie ein Textfenster ausschaut. Der Lynx 2, ob der IPv6-Support hat, ist halt noch die Frage.
Na, also ich kann von meinem E-Lynx sagen, er kann es. Die meisten Browser unterstützen es mittlerweile auch. Sie vertragen zwar keine nackte IPv6-IP, aber...
Doch, die vertragen sie auch. Man muss nur beim Browser aufpassen, weil nämlich ein Doppelpunkt ist im Browser die Trennung von Adresse und Port. Deswegen muss man bei Mozilla zum Beispiel, von dem weiß ich leider nur, in der URL eingeben, die IP in eckigen Klammern und danach kann man damit Doppelpunkt den Port angeben. Ist auch wieder so ein Workaround.
Ja. Na gut, ich habe das halt mal ausprobiert. Ich habe auf meinem Rechner zu Hause einen Apache 2.0.44 laufen. Der kann auch out of the box IPv6. Mhm. Da habe ich dann meine Homepage lokal gemirrored, obwohl so aktuell ist sie nicht mehr. Und eine Weiterleitung www.6.itbytes.org funktioniert auch. Man kann also über IPv6 auch meine Seite dann vom heimischen Server aus ansehen.
Also IPv6 benutze ich für mich zu Hause auch für eigentlich nur mein Webmail-Frontend, aber das ist, naja, zumindest kein ist der Apache. Es gibt auch noch andere Daemons, die es können, die vielleicht noch ganz interessant sind. Zum Beispiel der X7 kann es auch. Und man kann zum Beispiel so von, wenn man mehrere Rechner zu Hause hat, von den ganzen über Native IPv6 an seinen Router, welcher dann wahrscheinlich auch E-Mail-Server ist, Mails weiterleiten.
Ja, was auch so wichtig ist, ist natürlich der OpenSSH. Ob es der kommerzielle SSH kann, weiß ich nicht, weil ich den nicht benutze.
Also es gibt auch, glaube ich, eine andere Sachen, die bei dem kommerziellen nicht so schön sind. Also, da sollte man den OpenSSH benutzen.
Ja, ich habe auf jeden Fall viel mehr Exploits für den Commercial gesehen als für den OpenSSH. Kann sein, dass ich da nur irgendwie Pech gehabt habe, aber egal.
Mir fällt nur ein einziger Vorteil ein von dem kommerziellen SSH, der wirklich wichtig ist. Nämlich, dass der OpenSSH sich die Hostkeys nur pro Hostname merkt, aber der kommerzielle merkte sich pro Hostname mit Portnummer verbunden. Das ist nicht schlecht.
Welche Applikation wäre denn noch ganz witzig? Beziehungsweise Daemons. Man kann eigentlich sagen, basically, man kann fast jeden Daemon patchen, dass er IPv6 kann. Und es gibt ein ganz nützliches Tool für Applikationen, Clients, die es nicht können. Nennt sich SixTunnel. Nehmen wir an, was ist, ich glaube, der IRC-Key, dieser uralt IRC-Client, der kann es, glaube ich, nicht. In diesem Fall müsste man mit SixTunnel einfach einen...
Also IRC2 ist das.
IRC2.
Ich kann mal nennen, wie man möchte, ich meine.
Ja, dem Ding da. Dann würde man halt mit diesem SixTunnel einen lokalen Port als Eingangsport nehmen und das Ganze über IPv6 tunneln zum Ziel.
Ah, also quasi so ähnlich wie das auch S-Tunnel mit SSL kann.
Genau so. Da mache ich das zum Beispiel so, was weiß ich, wenn meine Eyelines für einen Host aufgebraucht sind, mache ich mal eben einen Tunnel auf von einem anderen Host, dass die Leute auf den dann zugreifen können. Das gibt dann immer diesen komischen Ident-Irc-Gate-Add und dann meine IP dahinter. Naja, der SixTunnel ist eigentlich recht einfach zu bedienen. SixTunnel, dann lokaler Port und dann ferner Host und ferner Port. Man kann das auch mit -1, glaube ich, machen, dass das nach der ersten Verbindung sofort wieder gekillt wird, wenn man die Verbindung unterbricht. Das ist für einmalige Benutzung nicht schlecht, zum Beispiel, wenn man verhindern möchte, dass jemand anders diesen offenen Port benutzt.
Klingt nicht schlecht. Aber ist trotz allem wohl nur eine, Notlösung. Besser wäre es, wenn die Applikationen das selber unterstützen.
Ja, die Applikationen, die sind, glaube ich, noch das Hauptproblem, die Hauptschwemmschwelle, oder?
Ach
Also mir fallen eigentlich nicht sehr viele Applikationen ein, die man zwingend braucht, die nicht IPv6 können.
Ja, können das out of the box.
Also Mozilla auf meinem Rechner ging out of the box. Die anderen sind leider noch ein Debian-Problem. Bei anderen Distributionen ist es wohl so, dass es out of the box geht. Aber leider gibt es noch da andere Betriebssysteme, wo es nicht out of the box funktioniert und auch mit Patch und sonstigen nicht so toll funktioniert. Zum Beispiel wohl Windows, da geht es nicht so schön. Oder auch unter macOS ist es so, dass zwar das System an sich einen IPv6-Support hat, aber die meisten Applikationen unter macOS es nicht unterstützen. Zum Beispiel Safari, der Apple-Webbrowser, kann es nicht. Zumindest nicht in der Version, die ich gesehen hatte.
Ja, Windows und IPv6, da habe ich auch mal so ein paar Versuche angestrengt, habe es dann aber wieder gelassen. Mein Vater hat einen Windows 2000-Rechner und ich wusste, es gibt für Windows 2000 zum Beispiel einen Patch, den man für IPv6 benutzen kann, der allerdings nur anscheinend unter Service Pack 1 funktioniert. Also Service Pack 1 runtergeladen, den Patch installiert. Ja, es hat teilweise funktioniert, aber nicht so wirklich stable.
Da muss ich zugeben, habe ich was zu gelesen gehabt. Man kann wohl den Patch auch auf dem neueren Service Pack einspielen. Dazu muss man aber den Patch manuell zerlegen und eine INI-Datei bearbeiten und da die Nummer eintragen von Windows. Dann würde es gehen. Laut Microsoft-Webseite.
Ja gut, ob man sich das antun möchte.
Nicht wirklich.
Ich habe jedenfalls die IPv6-Geschichte aus dem 2000-Rechner wieder rausgenommen, als er dann anfing, sich regelmäßig beim Booten wegen IPv6.exe aufzuhängen. XP kann das schon etwas stabiler. Der Patch, das XP IPv6 kann, kommt mit dem System mit. Glaube ich, geht so IPv6 install. Dann müsste er sich installieren und dann kann man das auch nutzen halbwegs.
Wobei es dann eine Glaubensfrage ist, ob man XP benutzen möchte oder nicht.
Ja, es ist leider viel zu viel Spyware in den ganzen Geschichten drin. Also, was ich jetzt neuerdings entdeckt habe, der Novel Client meldet sich auch regelmäßig zu Hause. Also.
Tja.
Ja, bei mir sind relativ viele IPs gesperrt eigentlich. Also ich habe ein Class-A-Netz gesperrt, das, obwohl es jemand anders gehört, Microsoft Abhörstationen enthält. Ja, mein Ether-App, der zeigt dann das schön bunt an.
Ja, das stört mich nicht weiter, weil ich bei mir privat und auch sonst in den meisten Fällen nur Debian GNU Linux benutze. Von daher habe ich damit kein Problem.
Ja, ich muss halt meine Familie noch überzeugen, dass Linux vielleicht doch besser ist.
Ja.
Naja, aber ansonsten ist es immer interessant dazu zu gucken, was für Verbindungen aufgemacht werden.
Ja, es gibt wohl auch einige andere Applikationen, die da ziemlich Spyware sind. Ich glaube, letztens ist auch dieser Druckertreiber von HP da seltsam aufgefallen, dass der wohl unter Windows Informationen rausschickt, wie viel gedruckt wurde und so Scherze.
Das ist jetzt nicht das Thema, wir wollen Nein. dieses böse W-Wort nicht mehr in den Mund nehmen.
Ja, stimmt, IPv6 ist das Thema. Und, naja, das mit dem Netz, das wird ja eh von Linux angetrieben, oder? Naja, von Unix.
Also,
ja. Von Derivaten.
Ja, genau, zu anderen Unix-Derivaten haben wir noch nichts gesagt. Da wissen wir aber, glaube ich, auch noch nicht ganz so viel. Vielleicht kann ja jemand anrufen, der uns irgendwas sagen kann zu zum Beispiel, wie in Solaris IPv6 implementiert ist, wie in anderen BSDs oder BSD-ähnlichen Systemen IPv6 implementiert ist oder wie in ganz anderen Unixen das implementiert ist, wie zum Beispiel True64 oder HP UX.
SCO fällt mir noch ein und Minix fällt mir noch ein.
Minix, das fällt auch nicht.
Gibt es eigentlich schon eine IPv6-Unterstützung für DOS?
Nee, aber ich glaube, ein IPv4-Stack gibt es. Man könnte ja mal vielleicht diesen IPv4-Stack, den es seit einer kurzen Zeit gibt, für einen C64 aufbohren, sodass er IPv6 kann.
Das wäre eine Idee.
StreetHub, das hast du gehört? Ja, es gibt auch in der Leitstelle 511 Leute, die gerne mit diesen alten Systemen rumspielen und mal schauen, vielleicht setzt sich ja einer dran, der unerschrocken ist.
Ja.
Nee, aber ich glaube, ich habe mal an einer Sparkstation 2 gesessen mit Solaris 2.5 und wenn mich nicht alles täuscht, hat das Ding auch schon IPv6 gehabt. Mhm. Laut Compaq oder so kann sogar OpenVMS IPv6, ich habe mich da mal schlau gelesen halbwegs.
Klingt ja nicht schlecht.
Die BSDs, ob nun FreeNet oder OpenBSD.
Ich meine jetzt eigentlich andere Systeme, die auf BSD basieren. Also die im Endeffekt BSD-Quellcode irgendwo drin haben.
Nur wäre interessant, ob dieses in Anführungszeichen Realtime Linux QNX das kann. Aber ich denke mal, gibt es auch Leute, die das benutzen und sich nicht scheuen, das auch zuzugeben.
Oder zum Beispiel vielleicht noch BIOS. Wobei BIOS ja nicht mehr so wirklich supported wird.
In etwa wie OS 2, also
ja.
Kann man auch ferner liefern dann verbuchen.
Dann würde ich sagen, gebe ich nochmal die Rufnummer durch und dann spielen wir nochmal ein bisschen Musik.
Ja, gute Idee.
Genau, und wer jetzt was zu den Betriebssystemen, die wir gerade genannt haben, wo wir nichts zu wissen sagen kann, der kann mal unter der 06151 87 00 100 nochmal 06151 87 00 100 anrufen. Ja, und ich spiele jetzt nochmal ein bisschen Musik hier.
Thank you.
Ja, und hier sind wir wieder beim Chaos Radio in Darmstadt und der Dreammind und der TCP-Dump wollen uns jetzt noch was zu IPv6 erzählen, wie schon die ganze Sendung.
Ja, wir sind gebeten worden, was Praktisches zu erzählen. Ja, ich denke mal, wir sollten vor allen Dingen noch den USAGI-Patch erwähnen. Der ist, denke ich mal, für manche Zwecke sehr praktisch, weil er einige Sachen beinhaltet, die eben nicht im Standard-Linux-Kernel drin sind, wie zum Beispiel IPsec-Support oder halt auch dieses vorhin genannte NudgePT und so ein paar andere Erweiterungen, die halt Standard-Linux-Kernel mit IPv6 nicht unterstützt. Die aber wohl bei BSDs alle drin sind. Dafür gibt es ja dieses CAME-Projekt, welches gerade das möglich macht. Gut, also die URL für den USAGI-Patch weiß ich dummerweise nicht auswendig. Ich glaube, es ist www.linux-ipv6.org. Da bin ich mir aber nicht genau sicher. Auf jeden Fall steht die URL auf der Webseite von FreeNet6. Das wäre dann www.freenet6.net.
Oder wo man eigentlich generell zum Thema nachgucken sollte, wäre ipv6.org. Da sind natürlich auch, ist das CAME-Projekt zum Beispiel verlinkt. Ich denke mal, da wird auch der USAGI-Patch irgendwie genannt werden.
Ja. Ja, das wäre vielleicht noch interessant zu erwähnen, wie man denn seine Linux-Box in Zeiten von IPv6 absichern kann. Weil für IPv4 kennen wir, oder zumindest die meisten, gibt es IP-Tables, womit man seine Linux-Box oder ja absichern kann, beziehungsweise halt seine Firewall-Rules einrichten kann. Und für IPv6, was gibt's da so?
Ja, das ist IP6-Tables. Das ist einfach nur IP-Tables mit einem 6 drin. Syntax ist in etwa dieselbe. Gut, man hat dieses IP6, die 6 dazu, aber ansonsten, man kann seine IP-Table-Rules zum Teil einfach so weiterverwenden, indem man einfach nur ein 6 zwischen IP und Table setzt und dann fertig aus.
Ich glaube, man sollte dabei nur noch beachten, dass man auch, wenn man seinen Kernel selber kompiliert, auch die Option dafür einschalten muss, dass es drin ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob es bei allen Standard-Kerneln an ist.
Nee, also bei Debian, wenn man von der WoodyNet-Install das zum Beispiel in 2.2.20er installiert, kann man auch IPv6 mit reinnehmen. Bei dem 2.4.18er, der da eigentlich Standard ist, ist das einfach nicht vorhanden. Man muss also zwangsläufig entweder einen selbst backen oder so ein Kernel-Image ziehen, wenn man gerade eine schwächere Maschine hat zum Beispiel. Man sollte halt, wie war das, check for experimental,
ask for experimental options ist es, glaube ich.
In der Make-Menu-Config sollte man das halt ankreuzen.
Ja, wie sieht das dann mit Tools wie Nmap aus und Nessus?
Ja, also Nmap habe ich zu Hause, die Version 3.10 Alpha 4, die kann es auf jeden Fall. Das ist auch schon mehrfach benutzt worden. Nessus kann ich so nicht sagen. Also mein Nessus, der läuft eigentlich nur auf einer internen V4-Adresse. Wäre mal eine interessante Möglichkeit, aber viele schöne Sachen, die bei IPv4 noch möglich sind, sind bei IPv6 einfach gar nicht mehr mit reingenommen worden, weil sie hauptsächlich missbraucht werden. Ich glaube, SYN ist schon gar nicht mehr drin in IPv6.
So, dann habe ich mir das Protokoll nicht angeschaut. Kann sein.
Da war neulich, glaube ich, irgendwie eine Diskussion, wo ich so zumindest physisch anwesend war, dass zumindest ein SYN-Scan mit Nmap über IPv6 nicht möglich ist, weil es gar nicht im Protokoll ist. Man kann aber in das IPv6-Protokoll Plugin-mäßig eigene Sachen in die Header mit reinpacken, soweit ich die IPv6-Dokumente gelesen habe. Man kann also zum Beispiel ein eigenes Sicherheitssystem mit in die Header packen, zum Beispiel.
Also kurz gesagt, IPv6 ist deutlich mehr wie ein Aufgebot des IPv4.
Ich denke mal, man hat aus IPv4 so seine Lehren gezogen und das eine oder andere reingepackt, was eventuell ganz nett wäre.
Sieht man ja zum Beispiel, es gibt ja, das haben wir auch noch nicht erwähnt, es gibt ja auch so Sachen wie diesen Router-Advertisement-Daemon.
Ich vergleiche IPv6 teilweise gerne mit Microsoft Network, auch wenn ich jetzt diverse Schläge angedroht bekomme. Es gibt halt eigentlich, die Router mit diesem RA-DVD können sich preisgeben. Sieht dann eventuell so ein bisschen aus wie, wie eine gesniffte oder gemonitorte Windows-Netzwerk-Geschichte, dass dann einer sagt, hallo, ich bin ein Router.
Ja, aber so ähnliche Sachen gibt es ja für IPv4 auch. Da gibt es ja so Lösungen wie Border Replay Protocol und ähnliches oder Routing Protocol.
Das ist auf jeden Fall, ich sag mal, sehr fehlertolerant. Ich habe einmal vergessen, bei meinem Router die IPv6-Adresse zu restoren. Es war also nur der Scope Link da, nicht die eigentliche IPv6-Adresse. Mhm. Und trotzdem wird das Ding geroutet, weil meine Routing-Regeln sind nach Device und nicht nach IP.
Mhm. So wie es doch gehört.
Ja. Und ich habe das erst später bemerkt und dachte mir, oh Scheiße, wie ging das jetzt? Aber es ist wohl, ich sag mal, sehr fehlertolerant. Auch wenn man zum Beispiel wie LambdaNet es gern bei IPv4 macht, so mal ein paar Routen zerstört, neu setzt, dass ein Rechner, der in Süddeutschland steht, plötzlich über New York erreichbar zu sein scheint, was aber nicht wirklich ist. Also Gruß an LambdaNet, ihr könnt das gut. Ne, das ist natürlich auch eine Sache, die bei 624, also dieser Adressumrechnung, sehr gut ist. Bei 624 braucht man keine großartigen Routen anzugeben. Man braucht dem Interface nur eine IPv6-Adresse zu geben. Die Router und Routes werden selbst gesucht. Das ist so eigentlich recht interessant anzuschauen, wie sich die Routing-Tabelle dynamisch verändert.
Aber trotz allem kann man immer noch, auch wenn eben gerade so ein Route-Advertisement-Kram suspekt ist, immer noch seine Route manuell eintragen.
Das geht ja, das mache ich zum Beispiel auch. Ich habe den RA-DVD, den habe ich laufen lassen, laufen sehen, abgeschaltet.
Also bei mir war es so, dass auf meinem Rechner der RA-DVD aus irgendwelchen Gründen nicht hundertprozentig funktionierte. Und ich hatte die Vermutung, dass es an der Architektur davon liegt, aber ich habe es nicht weiter verfolgt und habe einfach manuell eingetragen.
Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass der RA-DVD einigen Rechnern im Netzwerk doppelt und dreifach IPs zugewiesen hat. Gut, das hat mich nur etwas gestört, aber wer außer mir benutzt im Haushalt IPv6, da müsste schon ein Gast kommen, sei es jemand vom CCC oder sonst irgendein Geek, der da unbedingt IPv6 braucht, sonst stirbt er. Naja, Daumen wieder ausgeschaltet, bringt eh nichts. Also.
Was man leider noch sagen muss wegen Router-Advertisement, es gibt wohl einen Anfang einer DHCP-Implementierung für IPv6, wohl aber nur den Anfang, weil sie ist schon seit einer geraumen Zeit nicht mehr maintained und demzufolge auch in einem ziemlich nicht benutzbaren Zustand.
Ja gut, ich bin schon froh, dass mein V4 DHCP zu Hause funktioniert. Der RA-DVD, der verteilt anscheinend aus dem Prefix in seiner Config-File auch IPs, die halt so ähnlich wie 624 funktionieren. Man hat halt seinen Prefix und dahinter, hinter bei mir zum Beispiel 2001.6.18.4.13.F9, wird halt die IPv4-IP umgerechnet, dem einzelnen Rechner gegeben. In meinen Augen besteht da eigentlich keine Notwendigkeit, da jetzt noch ein V6-DHCPD zu bauen.
Der DHCPD hat halt den Vorteil, dass man fix für ARP-Adressen IPs zuweisen könnte, wenn man halt seine eigenen komischen IPv6-IPs benutzen möchte.
Bei IPv6 gibt es kein ARP mehr.
Okay, aber es gibt noch die MAC-Adresse.
Ja, klar, die MAC-Adresse ist sehr wichtig. Ja.
Deswegen meine ich auch eben, dass es ARP wichtig ist.
Ja gut, ARP haben sie jetzt rausgelassen. Stattdessen gibt es da diverse andere Möglichkeiten. Neighboring, soweit ich weiß, ist das RFC 2461. Ja, ich glaube, RFC 2461 ist der Neighbor Discovery drin. Und das wird halt anstatt dieses ARPs gemacht.
Mhm. Ja, merke ich auch, wenn ich meinem Device eine IPv6-Adresse gebe, Scope Global, dann braucht er immer ein paar Sekunden, bis er so die Gegenstellen findet.
Ja gut, also IPv6-Connections monitore ich bei EtherApe zu Hause nicht so, weil es kann nicht sein, dass da durch einen Benutzerfehler meiner Familienangehörigen da irgendein Problem auftreten könnte. Anders halt bei IPv4, wenn jemand auf einer Webseite ist mit, ich sag mal, nicht gerade ungefährlichem Inhalt. Das sehe ich dann schon eher, wenn da diverse Verbindungen, beziehungsweise bei EtherApe ist ja bunt, wenn da diverse Farben auftauchen, die da eigentlich in einem sicheren Netzwerk nichts zu tun haben.
Ja. Würde ich sagen, spielen wir nochmal ein bisschen Musik und
mal schauen, dass wir die ganzen URLs hier mal preisgeben, wo man sich anmelden genau kann für Tunnels, informieren kann
und so weiter. Dann haben wir noch einen Beitrag vom Squasher, der hat den Tim interviewt zum Chaos Communication Camp diesen Sommer.
Jo, Moment.
So, einmal den hochziehen.
Oh.
Ja, da sind wir wieder. Ja, wir wollten noch ein bisschen was erzählen von wegen, was es da so für URLs gibt zu dem Thema.
Ja, nun kommt total ungeschnitten mal die komplette URL-Geschichte zu angesprochenen Tunnelbrokern und wo man sich informieren kann. Und im Zweifelsfall immer google.de.
Ja, Google ist meistens gut, aber eben auch nur meistens, weil oftmals findet man nicht seine Problemlösungen dort.
Ja, also der Tunnelbroker Freenet hat die schon so genannte URL www.freenet6.net. Dieser italienische Tunnelbroker hat tb.ngnet.it und IPNG hat ipng.org.uk.
Noch weiter sollte man vielleicht die generelle IPv6-Seite erwähnen. Das war www.ipv6.org.
Ja, bei ipv6.org, da sind leider viele URLs nicht mehr aktuell oder haben grausame Pingzeiten, zum Beispiel ipv6.research.microsoft.com. Und wer es drauf schafft, den erwartet einfach nur der stupide Satz: Thanks for dropping by. Also, naja, da hätten sie etwas, ich sag mal, kreativer sein können.
Ja. Ja, ansonsten war noch vielleicht die URL www.apt-get, also apt-get.org wichtig, weil da findet man halt für Debian einige URLs, die man in seine Apt-Sources-Liste einträgt. Aber ich glaube, das war es noch größtenteils.
Ja, denke schon.
Die wichtigen anderen Sachen, den USARI-Patch und so andere Geschichten, findet man auf den eben genannten Seiten, da ich leider die genaue URL nicht weiß.
Ja, das war Freenet 6, glaube ich, hat das verlinkt, oder?
Freenet 6 hat es verlinkt.
Und ipv6.org wahrscheinlich auch.
Ja, und meine geraten URL war halt linux-ipv6.org, aber ich weiß nicht, ob die stimmt, habe ich noch nicht überprüfen können.
Nö. Ansonsten allwissende.müllhall.de.
Oder Google.
Ja, das ist eine Weiterleitung auf Google, aber die URL ist schön.
Ah ja, okay. Ich habe da noch einen Beitrag von Tim, nicht ganz zum Thema. Also der Beitrag ist von Squasher, der hat den Tim interviewt und der Beitrag dreht sich um das im Sommer stattfindende Chaos Communication Camp. So, und ich hoffe, dass ich den jetzt mal problemlos eingespielt bekomme.
Ich habe Tim Pritlove auf der CeBIT getroffen. Er wollte uns einige Infos zum geplanten Chaos Communication Camp 2003 geben. Also Tim, was sollen wir uns unter dem Chaos Communication Camp vorstellen?
Das Chaos Communication Camp findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Wir haben das schon einmal gemacht, 1999, und jetzt 4 Jahre später soll die zweite Auflage stattfinden am gleichen Ort in Altlandsberg.
Altlandsberg bei Berlin, aber es findet ja nicht in der Stadt statt, sondern...
Das Camp findet auf einer Wiese statt, die eigentlich eine Pferdewiese ist. Die bauen wir natürlich dann entsprechend um. Das heißt, es wird ein großes Zelt geben, das Hack Center und noch einzelne Veranstaltungszelte, in denen dann eben jeden Tag einzelne Veranstaltungen stattfinden. Vorträge über Themen aller Art, nicht nur technischer Themen, sicherlich auch technischer Themen, aber eben nicht nur technischer Themen. Die allermeisten Veranstaltungen werden auf Englisch stattfinden, weil sich das Camp eben an internationale Gemeinschaft wendet und wir auch gut davon ausgehen können, dass rund 30% aller Teilnehmer nicht aus Deutschland stammen. Sicherlich wieder ein großer Teil aus Holland, wo ja eine ähnliche Veranstaltung auch schon seit einiger Zeit Erfolg feiert. Aber wir nehmen das eben auch bewusst auf, im Gegensatz zum Kongress, der immer noch sehr national geprägt ist, aber beim Camp ist das eben anders.
Da sitzen also eine Woche lang hungrige Hacker auf einer Wiese. Oder gibt's da auch irgendwas zu futtern? Oder?
Auf dem Camp gibt es alles, was man braucht, um es irgendwie eine Woche auf dem Acker auszuhalten. Also neben den ganzen sanitären Grundeinrichtungen vor allem Stände zum Essen. Das heißt, man kann sich vor Ort auch komplett selbst verpflegen und es gibt halt irgendwie Nahrungsmöglichkeiten aller Art. Vom Supermarkt bis zum Reispfannenstand. Und ansonsten sind wir halt auch selber gespannt, was die Teilnehmer selber dazu beitragen. Das heißt, jeder kann sein eigenes Projekt dort entfalten. Es gibt Gruppen, die ihre kompletten Konferenzen als Unterkonferenz auf das Camp verlegen, die also eigene Developer-Konferenzen durchführen, sich ein eigenes Zelt anmieten. Das Camp selber ist ohnehin in einzelne Villages aufgeteilt, in Dörfer, Themenbereiche, die sich eben bestimmten Sachen zuwenden, sodass man, wenn man ein bestimmtes Interesse mitbringt, dafür auch sich gleich geografisch entsprechend ansiedeln kann, aber das halt auch nicht muss.
Und wie meinst du, sieht das Publikum auf dem Camp aus?
Auf dem Camp sind alle eingeladen teilzunehmen. Natürlich wendet sich das Camp vor allem an Hacker aller Art und an technisch interessierte Menschen. Aber steht generell eigentlich allen Leuten offen, die auch Interesse haben, die Szene kennenzulernen oder auch ihren eigenen Kontext mit einzubringen, der in irgendeiner Form damit Verbindung zeigt.
Damit wäre das schon mal geklärt. Ja, Tim, wann findet das Camp denn genau statt?
Das Camp findet statt vom 7. bis zum 10. August. Das heißt, wir haben dieses Mal 4 Tage eingeplant und nicht nur 3 Tage. Weil sich einfach auch gezeigt hat, dass das Interesse daran groß ist, noch ein bisschen länger dabei zu sein und man keine Lust hat, gerade wenn es so schön ist, gleich wieder zu gehen.
Das finde ich gut. Das letzte Camp war auch entschieden zu kurz, fand ich. Ja, Tim, wenn sich jetzt hier jemand sagt, da muss ich unbedingt hin, wo findet man Informationen?
Informationen zum Camp finden sich auf unserem Webserver unter www.ccc.de/camp. Und ab April wird es auch die Möglichkeit geben, sich vorab zu registrieren und vor allem auch vorab zu bezahlen, was für uns sehr wichtig ist, weil die Veranstaltung sehr teuer wird und es wichtig ist, dass eben möglichst viele Leute auch schon vorab ihren Beitrag entrichten, damit wir das auch alles vorfinanzieren können.
Das war Tim Prittler vom Chaos Computer Club im Interview mit Kai Münz für C-Rada.
Just too many times people have tried to look inside of me, wondering what I think of you when I protect you out of courtesy. Too many times that I've held on when I needed to push away, afraid to say what was on my mind, afraid to say what I need to say. Too many things that you said about me when I'm not around. You think having the upper hand means you gotta keep putting me down, but I've had too many standoffs with you. It's about as much as I can stand, so I'm waiting until the upper hand is mine.
1 minute you're on top,
the mission I want you drop,
making your heart stop
just before you hit the floor.
1 minute you're on top,
the mission I missed your shot,
making the rock stop.
You think you won, and then it's all gone. So many people like me put so much trust in all your lies, so concerned with what you think to just say what we feel inside. So many people like me walk on eggshells all day long. All I know is it, all I want is to feel like I'm not stepped on. There are so many things you say that make me feel you cross the line. What goes up will surely fall, and I'm counting down the time. Cause I've had so many standoffs with you, it's about as much as I can stand, so I'm waiting until the upper hand is mine.
1 minute you're on top,
the mission I want you drop,
making the rock stop
just before you hit the floor.
1 minute you're on top,
the mission I missed your shot,
making the rock stop.
You think you won, and then it's all gone.
Single thing you say, you knew your lies would divide us, but you lied anyway. And all the lies have got you floating up above us all, but what goes up has got to fall.
1 minute you're on top,
the mission I want you drop,
making the rock stop
just before you hit the floor.
1 minute you're on top,
the mission I missed your shot,
making the rock stop.
You think you won, and then it's all gone, and then it's all gone.
Jo, und hier sind wir wieder. Und ich denke mal, wir verabschieden uns jetzt mal so langsam.
Ja.
So laut dieser großen Uhr geht die Sendung noch genau 2 Minuten.
Und da wartet ein fast noch voller Matekasten auf uns.
Oh ja, das ist ganz wichtig, der muss jetzt erstmal niedergemacht werden. Genau, und ja.
Oh, die Polizei kommt auch schon.
Ja, hier kommen jetzt gerade die Sirenen. Ja, IPv6. Die IP-Adressen sind länger geworden.
Aber es ist noch mehr wie nur lange IP-Adressen.
Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt übersichtlicher, weil dieses Hex-Zeug lässt sich doch etwas leichter lesen als das Dezimale.
Ja.
Und es lassen sich viel mehr schöne IPs damit formen, ne?
Ja, und man sollte vielleicht noch erwähnen, dass es prinzipiell auch keine Klassen wie bei IPv4 bei IPv6 gibt. Oder haben wir das gesagt? Ich weiß gar nicht.
Keine Ahnung, ich glaube, wir haben darüber geredet, als wir noch gar nicht online waren.
Ja, Klassen gibt es doch auch bei IPv4 nicht mehr, oder?
Ja, man kann ja Classes Inter-Domain-Routing machen, aber trotz allem gibt es noch die Klassen dabei.
Ja, man stützt sich noch gerne auf die ja. Klassen.
Na, aber jetzt heißt es wieder, alle aufwachen, wir gehen vom Netz.
Ja, genau.
Ja.
Jo. Dann würde ich sagen, alles machen wir mal. Tschüss und
jo.
Tschüss Darmstadt, tschüss Welt.
Hallo Marte.
Genau, hallo Marte, Kabelsalat ist gesund. Und ja, was habt ihr noch zu sagen?
Ja, tschüss, sonst nichts.
Ja, getschust, ne?
Getschust. Jo, und jetzt kommt, glaube ich, wenn ich den Flyer richtig gelesen habe, das Ames-Radio. Lassen wir uns mal einfach ein bisschen überraschen, was jetzt kommt. So. Play. Jetzt bin ich mal gespannt.
Radio Darmstadt.
Ja, das sieht gut aus.
Auf 103,4 MHz.